Stell dir vor, du liegst abends im Bett. Also, ihr dürft euch gerne setzen. Stell dir vor, du liegst abends im Bett und du stellst dir die Frage, habe ich heute alles richtig gemacht? War ich heute die Person, die ich gerne sein möchte? Habe ich mich auf der Arbeit richtig verhalten? Habe ich mich nicht irgendwie komisch verhalten? Zu meinen Eltern, war ich dort wertschätzend denen gegenüber? Oder zu meinen Kindern, habe ich die vielleicht ein bisschen zu sehr angemeckert? Und du liegst so abends in deinem Bett und machst dir die Gedanken darüber und dann fällt dir ein, dass du bei der Versicherung ja eigentlich was Falsches angegeben hast, was so gar nicht stimmt. Also dann denkst du, ja, aber mein Nachbar, der arbeitet ja alles schwarz, also von daher ist ja nicht so schlimm. Und dann überlegst du, okay, bei der Arbeit, da habe ich gelästert, aber meine Kollegen mobben den. Also. Und so machst du dir Gedanken und irgendwann kommst du zu dem Entschluss und merkst, ja, ich bin zwar jetzt nicht perfekt, aber andere sind ja viel schlimmer als ich. Und so schlimm bin ich ja gar nicht. Ich habe noch niemanden umgebracht, ich klaue nicht regelmäßig was. Also ich bin schon gut dabei. Lieber Jesus, ich bitte dich, dass du heute in der Predigt dabei bist. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, die richtigen Worte schenkst. Ja, bitte sei du heute da. Amen. Ich würde gern zu Beginn in den Text reinschauen von Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen. Er warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete ihn Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Was für eine tragische Geschichte. Ein junger Mann, der erfolgreich war, ein angesehener junger Mann, der alles richtig gemacht hat, dem in der Parallelstelle sehen wir, dass er sehr wohlhabend auch war und ihm ging es richtig gut. Doch eine Frage hält ihn nachts wach. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann sieht er Jesus da langlaufen und er denkt sich, das ist meine Chance. Er weiß es bestimmt. Und dann geht er zu ihm und fragt ihn. Und Jesus gibt ihm erstmal eine komplett andere Antwort. Er geht gar nicht auf seine Frage ein, sondern er fragt ihn, warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott. Guter Meister war damals sowohl eine allgemeine Anredeform für einen Lehrer, aber gleichzeitig war das auch eine Anrede, die nur Gott gebührt. Und Jesus möchte ihn herausfordern und ihn fragen, weißt du, mit wem du es gerade zu tun hast? Weißt du, mit wem du gerade redest? Weißt du, dass ich Gott bin, mit dem du gerade redest? Und dann geht er direkt weiter. Er beruft sich auf die ersten Gebote, auf die 10 Gebote im Ersten Testament. Und jeder Jude damals kannte diese Gebote. In Exodus 20, Vers 12 bis 17, also 2. Mose, kommen die: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dir Gott, dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Nicht sein Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seine Esel oder irgendetwas, was der Nächsten gehört. Und diese Gebote bringt Jesus hier an. Mit diesen Geboten konfrontiert er diesen jungen Mann. Er bringt aber nur 6 der 10 Gebote an, Jesus. Er bringt die 6 sozialen Gebote an, die Gebote, die das Leben untereinander, unter den Menschen in der Gesellschaft regeln. Und von diesen Geboten sagt der junge Mann, er hat sie alle erfüllt. Vielleicht war er deswegen auch so angesehen, vielleicht war er deswegen auch so gesegnet, eben weil er sozial richtig handelt. Er hält alle Gebote, die Gott ihm aufgetragen hat, in seinem sozialen Leben. Und Jesus widerspricht dem auch nicht. Er sagt nicht, das stimmt gar nicht, was du die alle hältst. Oder geht da weiter drauf ein, sondern er sagt, okay. Aber dann bringt er das Gespräch auf eine neue Ebene erst. Er schaut ihn mit einer Liebe an. Mit einer Liebe, weil vielleicht dieser junge Mann alle diese Gebote hält. Vielleicht schaut er ihn mit einer Liebe an, weil er barmherzig ist, weil er den Nächsten liebt, weil er all diese Dinge tut, die von ihm verlangt werden. Oder er schaut ihn mit der Liebe an, weil es völlig egal ist, was wir als Menschen machen und Jesus ihn retten möchte und ihn aus seiner Schuld retten möchte und ihm dieses Liebesangebot gibt. Deswegen fängt Jesus mit ihm keine Diskussion darüber an, ob er jetzt wirklich alle Gebote gehalten hat, ob er in seiner Pubertät nie mit seinen Eltern gestritten hat. Er fängt keine Diskussion mit ihm darüber an, ob er irgendwo mal vielleicht doch mal was mitgehen lassen hat, sondern er bringt es auf eine andere Ebene. Eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, folge mir nach. Dieses Gebot, was Jesus hier bringt, ist, er fragt nach dem Herzen von diesem Jüngling, von diesem reichen Jüngling. Er fragt ihn, woran hängt dein Herz wirklich? Es ist nicht so, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass immer all unser Vermögen direkt wir aufgeben müssen und da nichts mehr haben, sondern es geht darum, woran er sein Herz setzt. Woran setze ich mein Herz? Woran setze ich mein Vertrauen? Was gibt mir Sicherheit, wenn ein Sturm kommt? Was gibt mir Sicherheit in meiner Not? Worauf setze ich mein Vertrauen? Die Gebote, welche auf das Leben zu anderen Menschen abzielen, hat er alle befolgt. Die Gebote, wo andere Menschen sehen, ob er sie hält oder nicht, hat er alle befolgt. Aber ein Gebot, das hat er nicht befolgt. In dem 5. Buch Mose gibt es das höhere Israel. Und Deuteronomium 6, Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat verstanden, dass Jesus Gott selbst ist. Jesus kann ihm alles geben, wonach sein Herz sich sehnt. Jesus kann ihm das ewige Leben geben, wonach er sich sehnt, wonach er die Suche hat. Aber er war nicht bereit, sein Vertrauen auf ihn zu legen. Er liebte Jesus nicht mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und mit seinem ganzen Verstand, sonst wäre er bereit gewesen, das, worauf er sein Vertrauen setzt, abzugeben. Das, worauf er sein Vertrauen setzte, sein Geld, abzugeben und Jesus nachzufolgen. Wie oft vertrauen wir nicht auf das, was Jesus sagt? Wie oft vertrauen wir nicht auf die Zusagen, die Jesus uns sagt? Wie oft vertrauen wir nicht darauf, dass er einen guten Plan für uns hat, dass er weiß, was er machen wird, dass er uns ans Ziel bringen wird, sondern versuchen es aus uns selber heraus zu leisten. Jesus nachzufolgen ist das höchste Ziel. Es ist nichts, was wir machen können. Er hat das ganze Gesetz befolgt. Er hat alle Sozialgebote befolgt. Aber er hat es nicht gemacht, dass er sein ganzes Leben auf Jesus vertraut hat. Das heißt nicht, dass Jesus unseren gesamten Besitz verlangt. Jesus geht es nicht um dein Geld, Jesus geht es nicht um irgendetwas sonst, sondern Jesus geht es nur um unser Herz. Jesus geht es darum, ob wir unser Vertrauen auf ihn setzen, ob wir auf ihn vertrauen. Vertrauen wir auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Karriere, auf unser Handy, auf was weiß ich was, setzen wir unser Vertrauen auf Jesus. Darin zeigt sich, ob unser Glaube, unser Vertrauen ein echter Glaube ist, der Frucht bringt, weil Frucht ist etwas, was sichtbar wird. Jesu Liebe hat diesem jungen Mann alle Möglichkeiten eröffnet. Jesus hat ihn mit einem liebenden Blick angeschaut und hat ihm damit alle Möglichkeiten eröffnet. Aber es geht um eine radikale Neuüberlegung, was es heißt, Gott zu folgen, Gott an erste Stelle zu stellen. Und diese radikale Neuüberlegung hat er leider nicht gemacht. Liebe Saskia, ich freue mich sehr, dass du die Entscheidung da heute getroffen hast, Jesus radikal nachzufolgen. Radikal zu sagen, mein altes Leben ist mit der Taufe vorbei und ich fange ein neues Leben an in der Nachfolge mit Jesus. Die Erfüllung des Gesetzes erfolgt nicht durch Leistung, sondern aufgrund von Hingabe an Jesus. Der Schatz, den Jesus als Gabe in Aussicht stellt, ist nicht Besitz, sondern all das, was Gott als geistliches Gut bereithält, wie Versöhnung und ewiges Leben unter seiner fürsorglichen Herrschaft. Gibt es heute Morgen in meinem Bereich, in deinem Bereich etwas, wo du dich auf dich selbst verlässt, wo du dich auf etwas anderes verlässt als auf Jesus, wo du dich auf etwas verlässt, was dir Sicherheit gibt, was dich davon abhält, zu ihm zu kommen? Vertraue ich Jesus so sehr, dass ich das aufgebe, was mir am wichtigsten ist? Ist es das Geld wie bei dem Jüngling? Ist es eine Freundschaft oder eine Beziehung? Ist es die Karriere? Ist es die Sucht nach dem Handy? Oder ist es irgendetwas anderes? Leg es ab und folge Jesus nach. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Römer 1, Vers 17. Das ist ein Vers, der die Geschichte verändert hat. Wir stehen auf dem Fundament dieses Verses hier. Weil Martin Luther hat sich dieselbe Frage gestellt wie der reiche Jüngling. Was muss ich tun, um gerecht zu werden? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Frage, die er sich gestellt hat. Luther ist davon ausgegangen, dass er jede Sünde, die er begeht, beichten muss und dafür eine Opferhandlung machen muss, damit er wieder gerecht vor Gott steht. Und je mehr er das gemacht hat, je mehr er das versucht hat, desto mehr hat er begriffen, dass er es selber gar nicht schaffen kann. Er ist daran verzweifelt. Er schreibt, dass er den gerechten Gott gehasst hat, weil er meinte, Gott gibt uns erst die Gebote und dann gibt er uns noch das Evangelium, sodass ich noch mehr machen muss, noch mehr befolgen muss, um irgendwie diesem Gott gerecht zu werden, um irgendwie aus meiner eigenen Leistung mich das zu erarbeiten. Und wie oft geht es uns nicht so wie Luther oder dem reichen Jüngling? Wie oft machen wir uns Gedanken, wie wir heute gelebt haben und ob so, wie ich heute gelebt habe, ich in den Himmel kommen würde oder nicht, ob so, wie ich heute gelebt habe, es gerecht ist. Die Wahrheit ist, ich werde es nie nur einen Tag schaffen, keine Sünde zu begehen. Es wird nie der Tag kommen, an dem ich nicht irgendetwas gemacht habe, was jemand anderen verletzt, was, egal ob es in deiner Familie ist, in meiner Familie ist, ob es auf der Arbeit ist oder sonst irgendwas. Ich werde es nie schaffen, nicht jemanden zu verletzen, nicht Gott zu verletzen in dem, wie ich handle. Dieser Tag wird nie kommen. Es wird nie der Tag kommen, an dem ich genug Bibel gelesen habe, an dem ich genug Armen geholfen habe, an dem ich genug gebetet habe. Dieser Tag wird nie kommen. Es ist unmöglich. Und Luther kam zu der Erkenntnis, ich kann es nicht schaffen. Ich kann es aus mir heraus nicht schaffen. An dieser Feststellung ist Luther verzweifelt. Und er war auch Dozent an der Wittenburg und hat dort dann in der Vorbereitung auf den Römerbrief diesen Vers gelesen, Römer 1, Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott ist gerecht. Gott ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen. Und das erfordert Gottesfurcht. Das bringt Gottesfurcht. Zu wissen, dass ich an einem gerechten Gott gerichtet werde, das macht Angst. Das macht Furcht. Weil man da merkt, dass ich es nie schaffen werde. Weil ich daran merke, dass ich ein Sünder bin. Wenn Gott die Maßstäbe setzt, werde ich niemals irgendwie schaffen, an sie ranzukommen. Und seine Gerechtigkeit wird im Evangelium sichtbar, denn er hat gezeigt, nicht ich muss handeln, sondern er hat bereits gehandelt. Nicht ich rette mich aus meiner eigenen Unschuld, aus meiner eigenen Schuld, sondern er hat mich schon gerettet. Er rettet, nicht ich rette. Das Evangelium ist nie etwas, was ich tun muss, was ich machen muss, das wäre eine Lüge. Dann wäre es, so wie jede andere Religion auch, dann wäre es das, was ich alles machen müsste, um irgendwie gerecht zu werden. Das Evangelium zeigt mir aber, dass Gott schon alles getan hat, damit ich gerecht werde. Gottes Gerechtigkeit wurde am Kreuz sichtbar. Sein Zorn über meine Sünde, über meine Vergehen wurden am Kreuz getilgt. Und dafür konnte ich nichts machen. Er hat mich nicht gefragt, ob er am Kreuz für mich sterben darf. Das hat er gemacht. Deswegen ist Glaube nie etwas, was meine Tat ist. Es ist nicht meine Leistung, es ist nicht mal meine Entscheidung, sondern ich bekomme Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben. Dadurch, dass ich an ihn glaube, auf das, was er am Kreuz getan hat, werde ich gerecht. Er bewirkt den Glauben ja erst durch das Hören von ihm. Ohne dass ich von ihm höre, kann ich ja erst gar nicht an ihn glauben. Er rettet allein. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen von Luther. Ich habe das aus dem Lutherdeutsch ins heutige Deutsch gebracht. Deswegen ist nicht kein wörtliches Zitat, aber sinngemäß. Bisher war es mir wegen meiner angeborenen Bosheit und Schwachheit unmöglich, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben durfte, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergibt, dann wäre es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich sein. Mich wie Judas an den Baum zu hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin. Auch wenn ich noch schlechter bin als sie, halte ich doch meinen Herrn fest. Dann sagt Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts getan und all deine Gebote übertreten. Vater, aber es hängt an mir, was soll's? Ich bin auch für ihn gestorben, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Dieses Durchschlüpfen, das ist der Glaube. Diese Hoffnung darauf, das Festhalten darauf, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Wie schade ist es, dass der Jüngling nicht gesehen hat, dass Jesus schon alles für ihn getan hat und dass er nichts mehr zu tun müssen, außer ihm zu folgen. Und das loszulassen, was ihn von ihm wegzieht. Das loszulassen, worauf er seine Hoffnung bisher gesetzt hat, die vergeblich ist. Dass das soziale Arrangement, das soziale Dasein, was er sich so schwer erarbeitet hat, aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Mit dem Wissen, dass Jesus schon alles für mich getan hat und mit dem Wissen, dass ich nur mein Vertrauen auf ihn setzen muss, damit kann ich in Ruhe nachts schlafen. Damit weiß ich, dass es egal ist, wie viel ich mache, egal wie viel ich tue, ich muss meine Schuld zu ihm ans Kreuz bringen und er wird mir vergeben. Er hat verheißen, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn ich meine Schuld zu ihm bringe und ihm bitte, dass er mir vergibt, wird er dir vergeben. Leg Gott alles hin, was dich daran hindert, an ihm zu glauben, als Ausdruck deines Glaubens. Leg Gott deine Finanzen hin, deine Beziehung hin, dein Handy hin. Das, was mir etwas kostet, ist das, wonach er sich sehnt. Er will mein Herz, er will das, woran mein Herz hängt. Er will mein Herz. Und das drücken die Täuflinge heute Morgen aus. Sie drücken aus, mein altes Leben ist vorbei. Das, was dir, es ist nicht mehr an der Zeit, dass ich versuche, aus mir heraus gerecht zu werden, sondern Gott hat mich gerecht gemacht. Mein altes Leben ist vorbei und etwas Neues hat in mir begonnen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Weg für uns frei gemacht hast. Ich danke dir, dass es nichts mehr gibt, was wir tun können, um vor dir gerecht zu werden. Ich danke dir, dass wir durch den Glauben an dich gerettet sind. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen Glauben zu haben und diesen Glauben zu pflegen und immer wieder neu unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Amen.